Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Howdy, friends and neighbors, Rodeo Radio, the Bosshaus Rockshow bei Radio Bob. Heute haben wir einen der größten Rockstars aus Deutschland zu Gast. Er ist selbst kein Musiker, aber schreibt trotzdem Musikgeschichte.
Er hat mit Größen zusammengearbeitet wie Korn, U2, Iron Maiden, Deftones, System of a Down, Rage Against the Machine, Slayer, Slipknot, Coldplay, White Stripes, Queens of the Stone Age und vielen namhaften Künstlern wie zum Beispiel auch Bosshaus.
Ja, er ist der Stargast hinter den Kulissen, der Strippenzieher der Festivals oder wie Metallica sagen würde, the Master of Puppets.
Dickes Howdy! Herzlich willkommen, André Lieberberg.
Dankeschön.
Schön, dass du zu uns gekommen bist.
Ja, sehr gerne. Ich wollte gerade noch Bosshaus ergänzen eigentlich, aber ich habe sie dann selbst gemacht.
Wir haben es mal reingemogelt.
Die ganz großen.
Nee, herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Du bist ein vielbeschäftigter Mensch und du hast trotzdem Zeit für uns gefunden. Wir fühlen uns sehr, sehr geehrt.
Ja.
Und ein Termin jagt dem anderen, aber du hast dir vorgenommen, heute extra schnell zu sprechen, richtig?
Nee, extra langsam, weil ich immer traditionell ein bisschen schnell spreche. Ab und zu ein bisschen nuschel. Aber das schaffen wir heute schon. Wir kennen uns ja lange genug. Ja.
Das stimmt.
Und ja, ich habe mich auch ehrlich gesagt, das stimmt momentan, trotz dem C-Wort, was wir erst spät erwähnen sollten. Das
ja.
Ist immer die Frage, alle 10 Sekunden droppst du sofort mal ein Corona rein. Vielleicht schaffen wir
es.
Das habe ich schon gemacht, da war es schon. Aber dachte ich mir, natürlich ist es so, hast einen vollen Tag, versuchst alles irgendwie für die nächsten Jahre, wann geht es wieder richtig los, zu organisieren, zu machen, zu tun. Ein Meeting jagt mal das nächste. Und dann denkst du dir, okay, jetzt, Mann, jetzt habe ich den Podcast, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, da muss ich mal aus dem Alltag rauslösen. Aber wenn es dann mal anfängt, ist es echt ganz spannender als den ganzen anderen SCH, den du sonst so machst.
Das hoffen wir doch.
Oder ist bei Radio Bob scheiße in Ordnung?
Das ist, ja, du das ist auch in Ordnung. Ist, davon abgesehen. Also,
jetzt mal keine Scheiße, jetzt haben wir ein bisschen Spaß.
Ja, und genau. Du bist ein ganz besonderer Gast, deswegen, wir freuen uns, weil du ja mal eine ganz andere Perspektive mitbringst. Wir haben ja hier einige Leute schon zu Gast gehabt, meistens Musiker, rockaffine Menschen, Sportler, Schauspieler.
Du bist alles in einer Person?
Ja.
Wollte ich immer sein, das nicht ganz geschafft.
Nee, du und dein Vater, ihr seid halt mit die das stattfinden lassen, die uns eine Bühne geben, die Festivals auf die Beine bringen. Ihr habt mit Rock am Ring und Rock im Park, glaube ich, neben dem Wacken das allerwichtigste große oder Wacken mal außen vor, ist eine ganz andere Kiste, größte Rock-Pop-Festival in Deutschland oder in Europa etabliert. Und ja, wir arbeiten schon viele Jahre zusammen und man kann schon sagen, ohne euch gäbe es wenig Rock'n'Roll in diesem Land.
Naja, Marc hat immer gesagt, musst du aufpassen, dass ich denke, das Licht der Künstler strahlt auf einen selbst.
Ja.
Das war vielleicht am Anfang, als ich eingestiegen bin. Mein Bruder hat den Job ja mit meinem Vater vorher gemacht, der hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten. Aber das war eine der ersten Lektionen sozusagen. Nicht zu denken, dass das hellste Licht der Künstler auf dich selbst abstrahlt und nie auf den Tourbus gehen, das war so die zweite Regel. Ach. Ich habe recht gehabt mit beidem. Aber ich muss sagen, bei euch ist nochmal anders, weil hast du irgendwie eine Band wie Metallica, die kommt dann sozusagen aus Amerika, du musst es eigentlich nur noch schaffen, sozusagen ja die Nachricht bestmöglich zu verbreiten, natürlich dann auch die Organisation zu stemmen, aber wir arbeiten natürlich auch schon nochmal ein bisschen anders zusammen in der Entwicklung von der Karriere, was wir machen dürfen, wenn wir was brauchen von euch, wenn es Promotion, Interviews, eine neue Kampagne, ein neuer Zyklus, wie fühlt sich euer Album an, was soll da gehen, wohin entwickeln wir uns? Das ist schon mal was ganz anderes, wie jetzt mit dem großen Ami-Act zu arbeiten. Also nichts gegen die Ami-Acts, liebe ich genauso. Aber ich glaube, ihr merkt es ja auch, wenn wir zusammen arbeiten, so wie wir heute hier im Vorgespräch saßen, ist natürlich nochmal etwas vertrauter. Das ist eine ganz andere Art der gemeinsamen Entwicklung. Was ich nie behaupte, nur dass wir ohne euer musikalisches Werk, ich habe auch nie Songs mit euch geschrieben, Texte wollt ihr auch nicht von mir haben, ich bin abgewählt, meine Vorschläge. Aber so der kreative Austausch und das kreative Erschaffen, da fühlst du dich schon ein bisschen mehr Teil davon, wenn es dann um eine Band wie euch geht.
Ja klar, ist auf jeden Fall, seid ihr wichtiger Partner von uns und von vielen anderen Bands, national vor allem, weil er eben aufgrund der Distanz wahrscheinlich hier und da besser zusammenkommt in der Planung und man plant ja auch längerfristig dann zusammen. Aber natürlich wollen wir auch über diese internationalen Großacts reden, die haben wir im Intro schon erwähnt. Und da gibt es ja bestimmt irgendwelche geile Geschichten, da müssen wir auf jeden Fall natürlich näher drauf eingehen.
Mist, aber das habe ich mich 10 Jahre lang oder 15 davor gedrückt.
Ja, jetzt
die Schächten rausziehen, was ich dann euch abschlagen. Aber
heute ist es so. Aber dass die Zunge noch ein bisschen gelöster wird, würde ich sagen, nicht, dass wir es vergessen. Unsere erste Kategorie steht hier gelb markiert auf meinem Zettel, der Startshot.
Der ist der Startschuss, der Startshot, der Starshot.
Der Star, deswegen, das bedeutet, wir trinken jetzt ein Schnäpschen. Wir haben Wodka und Whisky vorbereitet. Was soll es denn
werden? Whisky vertrage ich gar nicht. Gut. Je dunkler der Alkohol, desto schlechter vertrage ich ihn. Du müsst ihr also entscheiden. Wahrscheinlich wollt ihr jetzt Whisky trinken, aber ich nehme den Wodka gerne, wenn es geht.
Ihr du hast hier freie Wahl, du bist der Gast.
Und ihr?
Ja, ich trinke mit, oder?
Trinke auch einen Wodka mit.
Ja, alleine mache ich es nicht.
Naja, klar, das ist auch blöd.
Fatal.
Ja, aber weißt du, das... Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, ihr habt ja eine vielfältige Aufgabe. Also das eine ist so ein Festival auf die Beine stellen. Das ist irgendwie, finde ich, glaube ich, eine krasse Riesenorga. Den Act buchen ist dann wahrscheinlich irgendwann fast noch das Geringste, wo du natürlich immer gucken musst, dass du die großen Namen an den für die Headliner-Slots irgendwie kriegst. Aber Aufbauarbeit von Künstlern ist ja nochmal ein ganz anderes Steckenpferd. Also wirklich einen frühzeitig Vertrauen in so einen Act zu stecken und zu sagen, hey, gefällt mir, finde ich gut. Ich glaube... greifen wir mal irgendwie unter die Arme und bringen die so peu à peu immer ein Stück höher, so zumindest das Ziel wahrscheinlich. Das ist schon, glaube ich, eine Aufgabe, die auch Spaß macht.
Macht sie auch. Es hat sich alles ein bisschen verändert. Früher war das so, ob das dann die guten alten oder die nicht so guten alten Zeit waren, aus Künstlersicht. Mhm. Du hattest halt diese traditionellen, ich glaube, die haben sie immer Gatekeeper genannt, so die Torwächter. Wer entscheidet, welche Musik wo gehört findet, welche Musik wo gespielt wird, welcher Künstler wo auftritt,
klar,
wer über welchen Künstler berichtet. Heutzutage musst du sozusagen dich auch auf dein eigenes musikales Gespür, als auch so ein bisschen die Schwarmintelligenz, in Anführungszeichen, verlassen. Dahingestellt, wer da schlauer war, ob der Schwarm oder die früheren Spezialisten. Aber heutzutage kannst du nicht mehr ganz abschätzen, selbst wenn eine Plattenfirma, andere Partner, eine Band sagt, wir geben da Vollgas, über die nächsten 2 Jahre ist das ein Prio-Thema, sowohl für die Band an sich, als auch für die anderen Partner, wie ein Label oder andere wichtige Entscheidungsträger. Oder die Radios sagen, finden wir fantastisch. Oder auch die Streaming-Partner springen drauf an. Du weißt trotzdem nicht, ob es draußen das Gehör findet. Und klar, früher war die Auswahl eben begrenzter. Hat manche gute Künstler durchgebracht, andere hat es behindert. Aber das ist schon so, dass man sich als Veranstalter ab und zu die Frage stellt, was kannst du beeinflussen, wo willst du beeinflussen? Und dann musst du dann die Felder auch ein bisschen aussuchen und auch sozusagen, gut, wir arbeiten zusammen wir haben in der alten Zeit, in der Übergangszeit und in der Jetztzeit zusammengearbeitet. Also wir kennen den Übergang,
ja,
sozusagen vom nicht analog zu digital, aber sagen wir mal vom klassischen Radio-Airplays hin zu Streaming.
Klar.
Und beides spielt noch eine Rolle. Aber ich glaube, da ist es gerade so ein bisschen, da muss man sich schon auch bei den Künstlern in den Gesprächen so das dann zu erzählen, dass unsere Presse- und Promotion-Chefin die besten Kontakte zur Radiostation hat. Ja, die hat sie, den würde ich mal behaupten. Aber es ist eben nicht mehr nur kriegsentscheidend. Es hängt auch irgendwas an, Leute da draußen.
So jetzt
was vielleicht eine Rolle spielt, ist, wenn du merkst, dass eine Band brennt oder ein Künstler brennt und dass er nicht aufgibt und dass er auch nicht unsicher ist und dass er an sein eigenes Talent auch glaubt. Das hilft, wenn du dich committen willst. Und dann, um auf die Festivals zurückzukommen, dann ist dann doch das Booking und was du an eigenen Events machen kannst und an Plattformen dann ziemlich entscheidend.
Klar.
Muss nicht immer nur ein Festival sein, auch wenn sozusagen traditionell ja Marken und Brandpartner immer verpönt waren, glaube ich, wir haben auch oft schon Dinge zusammen gemacht, da waren es dann immer auch Marken, wo ihr vorher sicher gehen wollt, passt das zu uns auch und was haben die für eine Plattform, wie wird das auch produziert und ausgestrahlt, ein paar Telekommunikationspartner zum Beispiel, wo wir was zusammen gemacht haben, auch das sind Dinge, wo du Beziehungen pflegen musst, heutzutage, früher nicht, weil da war dann Künstler mit Brand, das ist ja ausverkauft, das gibt es ja
nicht. Ja,
das
ist
auch, genau. Ja, wenn, dann kann es Madonna machen, aber heutzutage erwarten ja Fans, ich weiß nicht, wie es euch so geht, was ihr so hört, kriegt ihr noch von Fans, wenn ihr was mit einer Marke macht, negatives Feedback? Doch gar nicht mehr, oder?
Äußerst selten. Also ein paar Leute motzen immer, aber eigentlich ist das positiv, ist das, glaube ich, gelernt. Und am Ende ist man ja auch froh, wenn Leute Plattformen, also wenn Marken Plattformen schaffen und Möglichkeiten. Irgendeiner muss es ja bezahlen. Ja,
klar, ne? Wenn sie es gut machen, glaubwürdig machen, nicht dazu irgendwie noch, weiß ich, Toilettenrollen verkaufen wollen.
Ja. Genau, das ist der Punkt. Ne? Man muss natürlich schon gucken, passt zu einem, kommt es authentisch rüber, hat man selbst Bock drauf, wenn man damit sich überhaupt nicht identifizieren kann. Dann geht es natürlich nicht und dann kriegt man es auch nicht verkauft, sollte man dann besser lassen, wenn es auch viel Geld gibt. Aber wir achten per se immer darauf, wenn so eine Kooperation zustande kommt, dass wir erstens Bock drauf haben, dass es uns passt. Ne? Also irgendwie Stetson, Whisky oder Bier oder you name it, da wird kein Fan sagen, oh come on, jetzt aber, ne? Weil es einfach wirklich ehrlich und cool ist. So, apropos, komm, jetzt trinken wir mal, stoßen mal kurz an.
Wir sind zwar schon mittendrin, aber hier ist erstmal der Start-Shot.
Herrlich. Nö, der stand im Eiskübel.
Auf euch.
Auf dich.
Rein.
Auf
Cheers.
Dich.
Ja, weg geht.
Ah, oder? Wir können auch noch einen Eiswürfel reinlegen.
Willst du einen?
Gerne.
Gott, kann ich ihn anfassen?
Ja.
Ich habe mir die Hände gewaschen.
Aber sagen wir, wir hatten es gerade,
ja,
ne? Sag mal, Rock am Ring, ne? Wäre ja in diesem Jahr 35. Jubiläum gewesen. Fällt leider aus. Die ganze Branche sieht gerade nicht so rosig aus. Letztendlich, wir sagen seit Wochen und Monaten immer, wir leiden unter dem Berufsverbot. Bei euch ist exakt das Gleiche. Ja. Wie geht es einem denn, wenn man sein Lebenswerk in Trümmern sieht, fast?
Jetzt gehen wir in Monat 6 rein, 7 rein von der Katastrophe. Wir sind auch nicht nur betroffen. Die Restaurants, glaube ich, wollen wir gar nicht übersprechen. Mit Sicherheit kennt ihr genügend Gastronomen.
Ja, sicher.
Der Zweite sagt, ich mache es nicht mehr lange.
Ja.
Und da wiederum, das habe ich noch nicht gehört bei unserer Industrie, aber es geht dahin. Ich meine, das ist, glaube ich, das, wo ich gar nicht dran glauben möchte, liegen wir jetzt wirklich in Trümmern. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was mir ein bisschen fehlt ist, ich glaube, uns allen ist so ein bisschen eine Timeline. Also man kann, glaube ich, schwer erwarten, dass ein Politiker oder andere Organe dir sagen, was ein Datum ist, wann du wieder darfst. Mhm. Nur ihr und Konzerte, die wir mit Gruppen wie euch machen, wir brauchen ja den sogenannten Moshpit oder zumindest einen Innenraum, wo gestanden wird, wo
gespielt
wird, wo du dich umarmen kannst. Und du kannst da hinkommen, peu à peu, schrittweise, machst bestuhlt und Abstände. Aber das ist für mich eigentlich so ein bisschen in Trümmern, dass du seit jetzt im Monat 7, heute haben wir gerade drüber gesprochen, auch wieder im Vorgespräch, sind wir jetzt irgendwie ein Jahr weg oder sind wir 3-4 Monate weg? Das kann dir gar keiner sagen.
Ja,
das du kommst ist da langsam drüber zurück. Mhm. Aber wie gesagt, wenn ihr Konzerte mit Abstand spielen, euch das vorstellt, ist, glaube ich, auch nicht eure Wunschvorstellung.
Und ich mag es mir nicht vorstellen.
Das funktionieren.
Ja, nein, das geht nicht.
Das kann man mal.
Das kann man schon mal,
aber es ist keine Alternative. Ne? Das ersetzt nicht das, was wir alle gewohnt sind. Ne? Und gerade bei uns ist auch wichtig, wir sind eine Liveband, wir brauchen unser Publikum, wir brauchen die Livebühne. Und die Rockbühne, da kann man nicht, also Autokino war ja auch hier und da mal eine Alternative, aber das kann man mal machen, genauso wie irgendwie.
Alles kann man mal machen.
Wo man auch sagen muss, ohne jetzt irgendwelche Künstler spezifisch zu benennen, aber viele Künstler waren danach sehr geschockt und haben gesagt, okay, ich habe jetzt noch ein paar Autokino-Konzerte gebucht, aber ich kann das eigentlich nicht mehr.
Nee.
Ich werde wieder durch auf der Bühne.
Also wir haben
wenn ich nochmal angehobt werde, dann gehe ich, glaube ich, nach Hause.
Wir haben das auch durch überlegt, aber dachten so, besser als nichts und so, ne? Und komm, man muss was tun. Aber irgendwie, nee, wir wollen unsere Musik so präsentieren, wie wir sie für richtig halten. Und wir sind eine Rockband, wir sind eine Liveband und wir wollen abgehen und wir brauchen auch die Nähe zum Publikum, wir brauchen die erste Reihe und ich will nicht 50 Meter Abstand und dann sehe ich da mal zwei Stühle.
Du sowieso nicht.
Nee, ich will Crowdsurfen.
Wollte ich gerade sagen.
Ich will rein.
Du bist dann wie bei,
ich will
wie
Vollkontakt.
Bei School of Rock, wo der Jack Black am Anfang in den Boden spielt und springt ins Publikum, aber alle gehen zur Seite. Er landet so knallhart auf dem Boden.
Das ist mir übrigens auch mal passiert, aber nicht von bei der Band, sondern das war früher noch als Fan, da war ich mal im SO36 bei Agnostic Front, Hardcore-Band.
Sie wollten und nicht auffangen.
Ich weiß es nicht mehr, also ich habe irgendwie... Einfach, das ist ja bei so einem Hardcore-Konzert, muss ja so verstehen, wenn einer anfängt mit dem Stage-Diven, dann geht das ja da in einer Frequenz, dann fliegen ja alle Sekunde fliegt ja einer von der Bühne. Da stehen immer 5 gleichzeitig oben, hoch, runter, runter. Und ich bin auch einfach runter und habe nicht hingeguckt, wohin. Und da war niemand. Das war übel. Habe ich mir sehr weh getan. Ich hatte einen Lungenanriss.
Ehrlich?
Ja, tatsächlich. Ja.
Wow.
Deswegen mal jetzt.
Und denkst du jetzt mal nach, wenn du springst und denkst, was passiert eigentlich, wenn da jetzt die Leute
wieder zur
Seite, was nicht passiert ist in allen Konzerten, die wir zusammen gemacht haben. Ich habe es noch nie gesehen. Sie sind immer da und fangen dich.
Das
und
stimmt.
Tragen dich.
Aber
und
ich gucke wieder zurück. Ich gucke genauer hin heute.
Ja.
Ne? Das, auch beim Stage-Diven, ne, geht Sicherheit vor, Leute.
Ja, klar.
Nee, aber das fehlt natürlich alles. Das Stage-Diven, das Abrocken, das ist was mit Abstand nicht machbar ist. Und wie du sagst, die Perspektive fehlt. Ne? Wenn wir wüssten, wann ungefähr, jetzt haben wir es verschoben im nächsten Sommer. Ich denke mal, die ganze Branche wartet auf den Sommer. Ja. Viele Kollegen, da denke ich mir immer schon, die haben ihre Hallentournee im März, April gebucht. Das weiß ich nicht, ob man daran glauben kann.
Ja, und der Rattenschwanz ist natürlich auch lang. Ne? Wir waren ja auch letzte Woche bei der Demo und wir kriegen es natürlich aus engstem Rahmen mit von unserer Crew zum Beispiel. Ne? Die suchen sich alle andere Jobs. Ne?
Wer sind wo bleibt der Nachwuchs? Nicht nur bei Crews, auch bei Musikern.
Ja, die
Subkultur. Wer sagt denn jetzt gerade, ich stürze mich in das Wagnis?
Genau. Absolut. Aber sag mal, Rock am Ring 21 ist geplant, steht an. Habt ihr zwei Konzepte vorbereitet? Eins für Abstand?
Naja, wir wurden ja sozusagen Experte für Konzepte. Unter anderem, weil wir Give Life a Chance in Düsseldorf auch mit euch machen wollten und dann kurzfristig auch gesagt haben, wir verstehen es in Absprache mit den Behörden, wir lassen es jetzt kurzzeitig und verschieben es für das Datum, wenn es wieder geht. Insofern hast du natürlich die Sachen erarbeitet, wie du sowas durchführen könntest. Nur Rock am Ring kannst du nicht durchführen, wenn du es dir ehrlich überlegst, mit Social Distancing.
Nein.
Und Noch dazu muss man ja sich vor Augen halten, wir haben doch schon knapp 80% der Tickets getauscht. Die Leute wollten ja, bevor sie die Möglichkeit hatten, zurückzugeben, ihr Ticket und das Geld zurückzubekommen, hatten sie ja die Möglichkeit, ihr Ticket umzutauschen. Das haben 80% der Leute wahrgenommen. Da siehst du den Bock, den die Leute drauf haben, hinzugehen. Ja. Jetzt wie willst du das überhaupt machen bei dem Platz? Dann müsste ich ja dann irgendwann Losverfahren entscheiden lassen. So wird es nicht gehen. Finanziell kannst du auch nicht jeden Dienstleister, die Spielstätte, was der Nürburgring an Miete bekommt, musst du ja alles nachverhandeln. Dann sagen, klar. Okay, wir reduzieren es um den Anteil sozusagen der reduzierten Zuschauerzahlen, die kommen kann. Ja. Du kannst dir auch nicht vorstellen, dass du sozusagen im Moshpit dann, weil Rock am Ring lebt natürlich auch mit einem Moshpit, dass du dann den Leuten sagst, oder du, ganz kurz, stopp, zieh die Maske bitte über die Nase. Die Sehnsucht nach einer Atmosphäre, die ist dann einfach zu groß. Und ein Festival kannst du so, glaube ich, nicht durchführen. Was vielleicht eine Mischung aus den Dingen, wie gesagt, dass du es testen kannst vorher, du weißt ja, wer dein Ticket gekauft hat. Aber all das ist eine Art von natürlich, dafür stehen wir ja nicht. Ich meine, wofür steht Rock am Ring? So als Fortsetzung in der Tradition von Woodstock. Und natürlich, da gibt es auch noch weitaus noch traditionelle Festivals, wie es Glastonbury, wo dieser Spirit, den du vorher dann noch weiterlebt, den tragen wir auch in uns.
Ja, also reden wir doch lieber über die guten alten Zeiten. Aber bevor wir das machen, pass auf, haben wir immer eine Kategorie Quick and Dirty.
Okay.
Das macht uns locker, bevor wir alle in Depression
verfallen. Also du sagst, wir lesen jetzt zwei Begriffe, wo du sagst entweder oder.
Ja.
Gut,
kannst du sagen, warum. Also.
Muss ich sagen, warum?
Nö.
Okay, nur wenn ich mich so peinlich berührt fühle über die Entscheidung. Ne?
Rock oder Hip-Hop?
Crossover. Aha. Gibt's nicht mehr, aber kann ich mich nicht entscheiden. Tut mir leid. Mein Bruder hat mich dem Rock näher gebracht. Ich war der Hip-Hop-Typ.
Ah, okay.
Mein Bruder ist 6 Jahre älter. Ist Anfang der 70er geboren, ich Ende der 70er. Also wenn da schon andere musikalische Schulung. Mein Bruder war der Grunge-Fanatiker.
Wir reden über Daniel, ne? Daniel Lieberberg.
Genau. Und ich war damals schon Trip-Hop, Acid Jazz und Hip-Hop. Und meine erste selbst gekaufte Platte war leider Release Your Delf von Method Man, Teil der Wu-Tang, des Wu-Tang-Clans.
Gibt Schlimmeres?
Ja, total. Aber da kann ich mich einfach sozusagen nicht davon lösen und sagen, na, Rock.
Der Hintergrund war dahingehend, weil ja bei Rock am Ring mittlerweile auch Hip-Hop-Acts auftreten, ne?
Eigentlich war es ja immer gemischt. Also, ich darf es nicht zu laut sagen, aber es ist ja viele von denen, die sagen, es ist nicht genug Rock bei Rock am Ring. Es hat auch mal in den 80ern Eros Ramazzotti gespielt.
Oha.
Und nochmal, es hat in den 80ern Eros Ramazzotti bei Rock am Ring gespielt.
Ja, wir haben das verstanden.
Mit gesteinig von der Bühne geschmissen, sondern er hat gespielt und es ging irgendwie gut.
Mhm. Show oder Aftershow? Du hast gesagt, Show. Du nicht in Nightliner einsteigen. Warst du bei uns nicht schon im Nightliner?
Nee, ich glaube nicht.
Regeln sind doch dazu da, gebrochen zu werden.
Bei euch würde ich sogar fast noch trauen. Aber ganz ehrlich, selbst eure Aftershow-Partys, die ohne Nightliner waren, habe ich am nächsten Tag sehr, sehr deutlich gespürt. Bei der letzten Mal hatte ich meinen, oh Gott, da habe ich meiner Frau gesagt, ich nehme jetzt noch meinen Sohn mit, der ist jetzt 6, der war damals, glaube ich, 4. Hm. Erste Berlin-Reise, eure letzte Show in Berlin, MSH, Max-Schmeling-Halle. Und die Aftershow, da hatte ich dann, hatte ich mir extra einen Fahrer genommen und der Kleine hat im Wagen geschlafen.
Okay.
Pass gut auf ihn auf, ruf mich an, wenn was ist. Er muss schon mal hinlegen. War erst nach 12.
Na klar.
Und ich war noch bestimmt bis 3:30 da.
Okay, Metallica oder Rage Against the Machine?
Ich dachte, es kann gar nicht härter werden.
Ja.
Professionell gesagt kann ich es nicht entscheiden. Persönlich gesehen Rage Against the Machine. Weil die haben mich sozialisiert mit sozusagen harten Rock-Sounds.
Crossover.
Ist auch wieder Crossover, genau das.
Ja.
Und ich erinnere mich mit 16, wo ich Killing in the Name gehört habe und dann ein halbes Jahr später, wo ich mir ganz platt angehört habe, ach so, da kommt ja am Ende des Songs, wenn es so in diesen Brei übergeht, nochmal das richtige Ende. Ich muss gestehen, zu meiner Peinlichkeit, ich habe es die ersten ein, zwei Monate, als ich den Song kennengelernt habe, nicht bis zu Ende gehört. Ich dachte, er ist dann vorbei, dann kommt immer das große Fuck you.
Ja.
Und ich habe das die ersten ein, zwei Monate beim Song hören nie bis zu Ende laufen lassen. Ich glaube, es war auch irgendein Übergang von der Kassette. Und hat mich dann ein richtiger Fan, der schon alles auswendig kannte, drauf gebracht. Sag mal, hast du das Ende nie gehört? Nein.
Welches Ende?
Welches Ende?
Aber beides großartige Bands. Beide legendär, beide einzigartig.
Aber come on, ey, jetzt wollen wir mal ein paar Storys hören, du. Also fangen wir mal.
Fangen wir ganz vorne an.
Eine Zigarre rauchen, eigentlich hast du gesagt, oder?
Ja. Ich werde dann zum Wodka und zur Zigarre zuhören, was du denn über diverse Bands zu erzählen hast. Also,
eins interessiert mich noch, wenn ich kurz die Frage stellen darf, vielleicht einfach damit
in der
Rock am Ring-Historie. Kannst du dich ans allererste Rock am Ring erinnern? Wie alt warst du da?
Mein erstes?
Nee, das oder deins?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich war 85 da war ich dann 8.
Ja, aber es ist keine
doch,
Erinnerung mehr.
Doch, es gab so ein, mag 85 oder 86 gewesen sein, spätestens 87. Wo ich, da gab es so ein Siegerpodest, noch so ein ganz oldschooliges, 1, 2, 3.
Geil.
Und ich war dann auf der 1, durfte ich mich hinstellen, mein Bruder und sein Freund, der Ältere, durften auf der 203 stehen. fand ich total geil.
Ja.
Und habe das auch ziemlich genossen sozusagen. Dieses Foto gibt's noch und das waren so die allerersten Erinnerungen. Ja. Und natürlich schemenhaft so diese Erinnerung über die Hauptbühne, der Blick auf diesen Schlauch, der ist ja einfach geil.
Der ist mega.
Weil da stehen dann 70, 75 Leute, die sehen aber aus wie 300.000 Leute.
Ja.
Weil es so lang nach hinten geht und so schmal ist. Das ist immer eine logistische Aufgabe gewesen, weil rechtzeitig geht's auch flach runter,
ja.
Steil runter, entschuldige bitte. Und links ist die scheiß Rühne, die sogenannte, Fans, die sie gerne nennen, Barock am Ring.
Die Webtribüne.
Ja, und das ist ziemlich speziell, muss man sagen. Das ist
eigentlich
keine ideale Festivalstandort im Sinne von Breite fürs Publikum.
Aber es ist schon geil.
Sieht unfassbar aus.
Ja, auch als Band muss man sagen, es ist grandios, da oben zu stehen und in diese Tiefe zu spielen. Am besten noch, wenn die Sonne untergeht. Und das ist schon, oder wenn halt dieser ganze Schlauch, wie du ihn nennst, halt irgendwie hoch und runter springt und die Hände hochreißt, das ist schon abgefahren.
Ich glaube auch so, dem alten Vater war immer ganz froh, wenn er mich früher nach Hause schicken konnte. Wegen der Aftershow-Partys.
Nee,
auch so Besucherströme. Ich weiß, wir hatten mal eine Kiss-Show, irgendwo eine große Open-Air-Show, wo es am Ende irgendwie in der Dunkelheit ein bisschen heißer herging. Und ich weiß nur, alle in die Autos, Tür zu, jetzt nach Hause. Und ich habe als Kind irgendwie, guck mir große Sorgen, mal, was passiert hier gerade?
Ja, ja.
Aber aufregend war es trotzdem. Gab es auch mal. Insofern, ja, ich wurde immer, wenn es zu brenzlig wurde, nach Hause geschickt. Wir hatten auch mal eine Geschichte mit Speaking of sozusagen Geschichten. Das war damals in Mannheim-Maimarkt, die erste große, ich glaube, muss die erste große Autoshow von Guns N' Roses gewesen sein.
Oha.
Zum Zeitpunkt, wo gerade Use Your Illusion 1 und 2 rauskam. Und ich meine, bei was Live and Let Die oder You Could Be Mine fiel der Strom aus.
Ach.
Und das kann man ja heute wirklich auch sagen. Also heute, wir haben ja viele Konzerte mit Guns N' Roses noch gemacht und auch
dieses
Jahr nochmal eine Show.
Ihr habt den Strom nicht bezahlt.
Nee, das nicht. Aber fiel halt aus, Gewitter, irgendwas war, Stromausfall. Damals war es noch wahrscheinlich ein bisschen fragiler.
Mhm.
Und Axl wollte gehen. Zu der Zeit.
Wirklich?
Und Mark hat die Türen zugemacht und angeblich, das Geschichtsbuch sagt, er hat gesagt, if I die, you die.
Okay.
Und er ging auf die Bühne zurück und hat zu Ende gespielt. Das war echt ein krasses Konzert.
Ohne Strom, oder was?
Nee, der ging dann wieder an. Aber okay. Ich könnte euch vorstellen, Axl Rose zu der Zeit.
War gepisst.
Seine Frau hat ihm auch, da gab es sehr viele Dramen. November Rain, das Video kennt ihr, das war aber relativ nah an der Wahrheit dran, wenn man so will. Und er war in dem Augenblick nicht mehr in der Lage. Er wollte gehen, es war ihm zu viel. Aber er kam dann wieder zurück, weil Marek hat die Türen zugemacht.
Geil.
Und da muss ich schon sagen, Chapeau, musst du dich erstmal trauen. Aber für ihn, für Axl und das Publikum war es natürlich dann ein unfassbar geiles Ding.
Und sag mal, gerade so eine Band wie Guns N' Roses oder ähnliche, was haben die auf dem Rider stehen? Sind da krasse, ausgefallene Sachen, auf die man nie kommt?
Wie, ihr habt doch den Rider 1 zu 1 kopiert, oder?
Das war
die Vorgabe.
Das ist heftiger.
Ja, ich schicke uns den alten 90er Guns N' Roses Rider, weil die genau den über mir spiegeln. Das weiß ich gar nicht, wie es damals war. Und mittlerweile ist das harmlos. Rider ist eine Geschichte, die ist relativ harmlos geworden.
Ist nicht mehr so, ne?
Also das Backstage-Räume umbauen, irgendwelche Duschen einbauen oder was auch immer.
Steht nicht mehr drauf, 10 Paar weiße Socken.
Nee, das nicht mehr.
Ist vorbei, die Zeit. Früher war der Rock'n'Roll heftiger.
Nach meiner Zeit sozusagen, wenn es mal draufgestanden hätte jemals.
Ja, ja.
Ihr schreibt auch nichts völlig Verrücktes drauf. Ihr wollt ja auch nicht irgendwie Kaviar oder irgendwas anderes
Nein.
haben, wo ich sage, tut mir leid, aber habt ihr Verstand von? Das ist ja nicht so. Insofern, es hat sich ein bisschen relativiert. Hip-Hop-Künstler sind heutzutage noch ein bisschen eher noch auf der Schiene, wir versuchen es mal.
Die wollen eine Tüte Gras oder was?
Nee, auch generell der Alkohol, der spezielle Alkohol, der spezielle Tequila, wo die Flasche dann irgendwie 100 Euro kostet.
Also okay.
Und davon dann 20 Stück oder so. Du sagst, okay, natürlich.
Aber Drogen stehen nicht drauf, oder? Hat jemand probiert mal und bestellt? Oder
also ich war ja zum Glück noch zu jung, um sozusagen selber mit
die harten Zeiten
Drogen beschäftigen zu müssen.
Ja,
seit ich den Job mache, wirklich als Veranstalter, spielt das keine Rolle. Und da würde ich auch sagen, es gibt vielleicht, wenn du was trinken möchtest oder du, ich würde auch völlig tolerieren, wenn einer sagt, er möchte einen Joint rauchen, aber ich muss es ihm dann nicht besorgen.
Ja.
Das ist das Einzige, worum es geht.
Also es gibt dann demnach keine schwarze Liste oder so. Gibt es eine Band, die ihr nie wieder buchen würdet?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Aber zerlegte Backstage-Szenarien gab es schon, oder?
Auch wiederum weniger in meiner Zeit, aber es gab immer wieder auch bei Festivals Bands, die vom Auftritt gepisst, Tür eingetreten. Liam Gallagher hat mal unseren Backstage-Bauer einen fucking Dump genannt, also eine, ja, fucking brauche ich nicht übersetzen, aber Dump ist so eine Art wie eine Mülltonne, würde ich sagen, so ein Volleimer.
Hm.
Und es war kein fucking Dump. Es war ein sehr schöner Backstage, ihr wisst
fucking
das.
Fucking Dump.
Hat aber ein großes Set dann abgeliefert, aber da, das habe ich mitbekommen, da war ich noch Künstlerbetreuer und kein Veranstalter aktiv, war auch nicht Teil der Firma, sondern nur wirklich durfte Künstler betreuen, weil ich Bock drauf hatte.
Hm.
Und das hat mich schon so ein bisschen schockiert. Und auf der Ära hast du immer Schäden. Also ist aber auch nicht immer, dass eine Band was zertrümmert. Kann aber sein, dass eine Aftershow und irgendwas geht halt mal zu Bruch oder kaputt. Mhm. Ich weiß nicht, hat mal eine amerikanische Hip-Hop-Band, die hat dann irgendwann sich entschlossen, die Mikrofons einzustecken nach der Show. Und wir hören halt die Band noch in der Garderobe über die Mikrofone. Die sind nämlich an. Und
ich komme da rein. Check
mal bei. Und sage mir, Entschuldigung, Kinder, ich habe echt mal die Mikros rausholen. Danke, Mikrofone hier. Aber ich höre euch doch. Hallo, ihr redet darüber. Da müsst ihr schon ausschalten.
Ja.
Here you go. Wieder bin ich ausgehändigt.
Naja, wir haben das auch mal gemacht. Mit meiner alten Band waren wir in L.A., haben wir gespielt auf einem Festival und haben unsere Gage nicht bekommen. Und dann waren wir so sauer, weil der Typ hat einfach nicht bezahlt. Er hat gesagt, no.
Ist aber auch nachvollziehbar, weil das würde bei uns eben nie passieren.
Genau. So, also ja. Da können wir auch schon mal Mikros klauen. Die haben wir heute noch.
teuerste Band, die je bei Rock am Ring gespielt hat? Oder so die drei teuersten Bands, die man so buchen kann? Ich nehme an, Metallica kosten ein Schweinegeld.
Naja, die Bands, die Rock am Ring, die ausverkaufen, kriegen auch in der Regel das meiste Geld.
Also, ja, logisch.
Wir hatten ja, also, aber es geht wirklich da nach Größe. Insofern ist es gar nicht mal, ich sage, die haben es nicht verdient. Im Gegenteil, sie haben es verdient. Aber ob jetzt Coldplay, Depeche Mode, Metallica, Rage Against the Machine, System of a Down, egal wie, die großen Headliner kriegen das meiste und es sind dann auch so mit die teuersten Bands. Wenn man sich in den letzten 10 Jahre anschaut, 15 Jahre, nimmst du jedes Jahr, kann glaube ich jeder Fan auch sagen, und er liegt fast immer richtig, wer am meisten bekommen hat.
Naja, logisch.
Das ist gar nicht, finde ich auch gar nicht so, die Gage selbst ist eine Sache, da würde ich mich eher wahrscheinlich mit die Zunge abschneiden, als sowas zu sagen.
Musst du dich manchmal mit denen anlegen, wenn die wiederkommen und sagen, dies Jahr aber ordentlich mehr?
Immer.
Oder irgendwann sagst du, Alter,
darum
komm,
geht's ja immer.
Irgendwo ist Punkt.
Gagenverhandlungen sind ja eine meiner Steckenpferde sozusagen.
Ich weiß.
Ich kann ja nicht viel, aber das kann ich ganz gut, glaube ich. Mal schlecht, mal recht. Aber zumindest die Verkaufszahlen,
das gehört
die
dazu.
Zur Gage, auch der Auftrag zu versuchen, naja, jetzt gerade in Corona-Zeiten, um nochmal zurückzukommen, geht es ja auch darum natürlich, du weißt nicht genau, was kosten dich nächstes Jahr, diese ganzen Mitarbeiter, die du bezahlen musst.
Na klar.
Sind Sponsoren noch so unterstützend, wie sie bisher sind? Wahrscheinlich nicht. Hast du Kosten, die entstehen für Hygienemaßnahmen, andere Dinge? Da musst du schon schauen, dass du dein Künstlerbudget reduzierst. Und das ist eine Entwicklung, die gibt es erst jetzt wieder. Eigentlich war es steigend. Und jetzt geht es einen Schritt zurück. Weltweit machen das ja Festivals gerade und auch generelle Gageverhandlungen.
Übrigens ätzend auch für Künstler, ne? Weil logischerweise hast du eine Pause und setzt aus, kannst dann wieder loslegen, musst dann aber Einschnitte machen. Ist also auch eine Sache, die, glaube ich, alle ein bisschen länger beschäftigt.
Merkst du, was er möchte, gerade vorbereiten, über unsere Gage zu reden?
Ich gehe da ja, deswegen habe ich ja, gerade eingeworfen,
dass, da ran,
dass das sehr schwierig ist. Sehr schwierig. Das ist, also für Künstler ist es noch härter eigentlich im Moment.
Das habt ihr jetzt einfach vermutet.
Gibt es Freundschaften, die entstanden sind? Zwischen Bands und dir? Durch Bookings
und so? Ganz ehrlich, also ich wüsste, dass wir drei zum Beispiel, und das ist jetzt auch nicht irgendwie romantisierend oder euch irgendwie Honig ins Maul spielen, ja, es gibt tolle Künstler, die sich aufgebaut haben. Und ich finde, wir sehen uns auch nicht jeden Tag.
Nö.
Aber wir haben eine gute Beziehung über die Jahre.
Sonst wärst du ja auch nicht hier.
Und wäre ich auch nicht hier, wenn ich nicht wüsste. Wir hätten auch schon ein paar Aftershows gehabt. Wir haben uns immer gut unterhalten. Und da gibt es auch viele andere Beispiele.
Also Superstars. Also hast du die Handynummer von Axl Rose zum Beispiel oder ähnlich?
Das kann ich haben. Aber ich muss sagen, es gibt ein paar freundschaftliche Beziehungen, die auch bei internationalen Bands, Depeche Mode ist so ein Beispiel, aber das ist auch natürlich auch die Band. Aber oftmals ist es, je größer eine Band wird, ist es dann, das habe ich zumindest auch mal gelernt, wichtig, dass du mit den Vertretern gut bist.
Ja.
Weil so viel Nähe mit einer Band, ihr wisst es ja auch, selbst wenn wir sehr freundschaftlich miteinander sind, reden wir jetzt direkt über Gagen? Nein, da hast du eine Managerin und einen Verhandlungspartner, mit dem ich spreche. Ja. Und das ist auch richtig so. Also das kennt jeder aus dem Berufsleben.
Klar. Die wollen ja Freunde bleiben, ne?
Auch das. Das spielt eine Rolle. Denke ich auch immer. Zum Beispiel mit, mit Serge Tankian von System of a Down. Der spielt ja dann nächstes Jahr wieder. Hätte dieses Jahr gespielt, Rock am Ring.
Ja.
Nächstes Jahr kommen sie dann zurück.
Habt ihr das ganze Line-Up umgelegt?
Das meiste.
Ja,
und gut. Mit denen hatte ich angerufen, bevor es darum ging, ob sie nochmal kommen oder nicht. Und da war gerade Neuseeland, da lebt er teilweise im Jahr.
Ha.
Und er ist ja dann ein bisschen nochmal ein anderer Teil dieser Band. Auch weil er von der Lokalität ein bisschen isolierter ist. Und er ist auch sehr, sehr aktiv, was Armenien angeht, also das Heimatland. Noch aktiver als die anderen politisch aktiv. Und mit dem habe ich ein, würde ich sagen, freundschaftliches Verhältnis, wie wir es auch haben.
Mhm.
Heißt nicht, ich rufe ihn jeden Tag an oder schreibe ihm eine SMS. Aber das ist dann schon etwas, wo ich, bevor er kam, und es war auch so die Frage, wollen die es in dem Jahr machen und passt das? Wo ich gesagt habe, auch zu meinen Kollegen im europäischen Ausland, mit dem Manager und dem Agenten haben wir sowieso gesprochen. Aber alle meinen, es kann nicht schaden, wenn du auch noch mal anrufst. Und das habe ich dann mal gemacht.
Mhm.
Heißt nicht, ich bin in irgendeiner Weise dafür verantwortlich, dass sie zurückkommen.
Nee, klar.
Aber das wollte der gerade fragen. Gibt es so eine Situation, wo du auch mal dich traust anzurufen?
Ja.
Natürlich haben wir die erste halbe Stunde, habe ich tunlichst vermieden, über das Geschäft zu reden. Sondern, wie geht's dir? Wo bist du gerade? Was machst du? Und der macht ja auch tolle kulturelle Dinge nebenbei. Soundtracks und Dokumentationen. Mhm. Und das will ich auch wissen. Aber irgendwann muss ich dann den Schwenk dann auch hinkriegen zu, übrigens.
Sag mal hier, genau.
Wir wollen euch zurück. Und Europa will euch auch. Kommt ihr? Hast du Bock drauf? Ja. Das war dann schon ein Gespräch, fällt mir gerade ein.
Und hast du auch so Fanboy-Momente? Also, dass du wirklich Fan bist und am liebsten auf die Knie gehen würdest, kannst du aber nicht machen als Veranstalter. Und bist du dann aufgeräumt und sachlich oder lässt du auch schon mal eine Aufregung durchblitzen?
Willst du ein Selfie? So.
Das nicht unbedingt, aber es gibt die Momente, wenn die Show aufs Ende zugeht und ich mag die Band auch oder den Künstler und es ist eine ausverkaufte Show und die Stimmung ist geil und es geht ab und du gehst aufs Finale zu und dann Zugabe, auch da erwischst du dich bei, wie du dann einfach mal kurz das rauslassen möchtest, die Sau. Und selbst wenn es bei Never Let Me Down Again von Depeche Mode der Moment ist, wo alle die Arme von links nach rechts bewegen, ich mache da immer mit, weil das gehört sich immer zu guten Ton dazu.
Ja.
Und es ist immer das sozusagen orgiastische Highlight einer jeden Depeche Mode Show. Und sag auch anderen schon, also wenn du jetzt nicht gleich mitmachst, ich habe dich ja hier heute eingeladen auf die Show, dann kannst du auch gehen.
Ja.
Ich erwarte von dir, dass deine Hände von links nach rechts gehen, verdammt nochmal. und rechts ist auch schon etwas, wo ich Bock drauf habe. Auch, wie gesagt, nochmal das Beispiel meines Sohnes, seiner ersten Rock'n'Roll Show für euch. Da sind wir am Ende abgegangen. Und da denke ich jetzt nicht, wie verhalte ich mich gerade, springe ich jetzt doof rum und er auf meinen Schultern und noch irgendwie versucht, einen Refrain einzutrichtern, dass er mitsingen kann. Der war beeindruckt, ich fand's geil. Und sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht so lange auf der Aftershow geblieben damals.
Hattest du das mit deinem Vater auch, solche Momente, dass der dich, als du klein warst, mitgenommen hat?
Ja, ganz oft.
Ja, ne?
Wobei, der habe ich eher zu den Essen mitgeschleppt. Deswegen war ich auch dann irgendwann als Jugendlicher etwas dicker.
Aber es ist doch, muss doch auch, also da kriegst du doch aber auch ein bisschen den Rappel, oder? Wenn du so 12, 13, 14 bist und die Megastars gehen jetzt vielleicht nicht zu Hause ein und aus, aber du bist permanent dabei, dein Vater trifft die Großen und der Großen, die andere auf Postern in ihren Zimmern haben. Und du so, ja, kenne ich, war letzte Woche bei uns zum Essen.
Nee, das hat er ganz gut hinbekommen.
Ja.
Aber vielleicht auch das mal, hat man so ein Gefühl von, ich bin irgendwie ein geiler Typ, weil mein Papa geil ist. Aber ja. Das hat er uns schon sehr früh eingerichtet, dass wir da aufpassen müssen. Der wäre auch zu rabiat eingeschritten, wenn wir uns das irgendwie über den Kopf steigen lassen, zu Kopf steigen lassen. Aber es gab so Momente, wo dann meine damalige Jugendliebe aus meiner Klasse wollte unbedingt aufs Simply Red Konzert und da war auch Steffi Graf, die war ein großer Fan. Da haben wir ein Fotoalbum mit Steffi Graf und am Ende habe ich dann ein Küsschen bekommen von der Dame. Das war dann doch schön. Und deswegen war ich auch nie so ein Revolutionär, aber mein Vater in der Pubertät, weil hat er geile Bands gemacht. Und nicht nur irgendwie, auch Bands, die ich gehört habe, Speaking of Rage, also dein Vater macht Rage Against the Machine und hat Nirvana gebucht damals.
Ja, Hammer.
Das war dann schon so, dass du sagst, ist schon ein ganz geiler Typ. Und noch heute habe ich auch die Hoffnung, und ich habe jetzt eine Tochter, die ist 10, der Sohn ist 6, 9 ist sie jetzt, sie wird 10, Sohn ist 6. Und ich hoffe auch, dass die irgendwann sagen, wenn es dann weitergeht, ist schon cool, was Papa macht. Und wir können ab und zu was sehen, seinen Beruf. Das ist halt dann vielleicht in deren Augen kein Grund, um gegen den Papa auf die Straße zu gehen und zu sagen, ich ziehe mit 14 zu Hause aus und hau ab. Ja, sondern irgendwie ist er ein ganz coole Sau und
ist
cool, was er macht. Und musikalisch kann ich auch mal auf eine heiße Show gehen. Insofern, ja, das ist auch meine Hoffnung bei meinen Kindern, dass sie sagen, nee, ich muss jetzt nicht auf die Barrikaden steigen, sondern so komme ich auch nicht auf die Shows.
Mit Vatern arbeiten war ja wahrscheinlich auch nicht immer easy, stelle ich mir vor, weil wie du sagst, dein Vater ist ein Macher, der weiß genau, was er will und der weiß auch genau, wie es laufen muss. Sich da reinzufuchsen, auch nicht einfach, aber irgendwie stelle ich es mir auch geil vor, wenn du irgendwann siehst, hast du dein Vater hat was aufgebaut, jetzt bist du sozusagen in der Verantwortung, jetzt hast du deine Kids, komm mit. Stellst du dir die auch davor, dass Live Nation in 20 Jahren dein Sohn da im Büro rumrennt und die Bands bucht?
Nee, aber wir wissen schon. Also ich würde sie nicht verbieten und auch meine Tochter nicht.
Was ist, aber ganz ehrlich, wenn deine Kinder
sagen, sie
wollen Musiker werden?
Du könntest ihn anständig
machen. Das finde ich fantastisch.
Ja?
Das würde ich sogar sehr, sehr mir wünschen, weil wir
in so einer Familie. Du könntest ihn ja auch ein paar Gigs organisieren.
Dass vielleicht ein, zwei ein bisschen singen können oder einen Ton halten können, spielt keiner von so einem Instrument.
Ja.
Und du? Auch nicht? Mein Vater, meine Freundin, sonst wie, ihr spielt doch ein Instrument, ihr spielt die Nervensäge so geil. Das war das beste Instrument, was ihr spielt. Das war dann auch sehr witzig an diesem Abend, als er es zum ersten Mal gesagt hat. Aber das würde ich mir wünschen. Und beruflich oder nicht, weil wir das nie konnten. Und diese Sehnsucht danach, das auch zu können. Ich würde mich so gerne mal abends hinsetzen am Piano oder eine Gitarre was spielen mit meinen Kindern. Wie geil ist das?
Ja.
Es gibt nichts Schöneres. Aber ich krieg's nicht hin. Ich kann ihnen musikalische Früherziehung mitgeben, wenn meine Mutter wenn meine Frau dann sagt, zeig ihnen nur was Modernes. Echt modern. Lernen sie sich ihre Klassenkameraden kennen, sehen sie im Internet. Das muss ich nicht beibringen. Ich zeige ihnen einfach die Musik der letzten 40, 50, 60, 70 Jahre.
Gut.
Und das macht mir Spaß. Also wenn ich irgendwie meiner Tochter zusammen Sam Cooke höre und dann Cabrio durch die Stadt fahre mit dem Smart und andere Leute sehen uns und sagen, wie süß ist das? Die hören Sam Cooke und einer erkennt Sam Cooke.
Ja.
Also, da bin ich voller Stolz. Und meine Tochter sagt, ist doch geil. Und dann erkläre ich ihr den Chain Gang Song, wo First das steht, ohne es jetzt zu dramatisch zu meinen. Aber einfach auch die besten Stimmen, die geilsten Riffs. Mein Sohn mag Hardrock irgendwie ein bisschen. Und dann haben wir eben Guns N' Roses und ich zeige ein paar Sachen und wir gehen ein bisschen weiter jetzt gerade. Jetzt noch nicht erklärt, warum ich Foreigner nicht so mag, aber es gibt ein, zwei Songs, die sind einfach zu geil. Und das macht mir Spaß. Also so mein Auftrag, weil ich einfach auch gerade so American Heartland Rock'n'Roll, sei es Bob Seger, sei es Tom Petty, Billy Joel ist nicht ganz Heartland, das ist New York.
Ja.
Aber das sind Dinge, die ich einfach meinen Kindern unbedingt mitgeben will. Auch moderne Sachen. Und ich habe ja neulich auch, was weiß ich, Katy Perry Fireworks vorgespielt, weil es einfach eine unfassbare Komposition ist. Und auch das nimmt sie dann mit. Aber meine Frau, wir haben da echt drüber gestritten. Ich bin echt sauer, wo ich sage, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe, ihr meiner Tochter vorzuschreiben, welche Songs, die aktuell rauskommen, sie hören muss.
Nee, es funktioniert auch nicht.
Dass ich meinen Sohn zu einem Konzert mitnehme, aber nicht vorher sage, das sind die Songs und das musst du hören. Oder, das muss er selbst entdecken.
Absolut.
Aber ihm zu zeigen, wo was herkommt und was ist Blues, was ist Rock'n'Roll, Jazz ist nicht mein Ding, das kann ich ja nicht so gut, was ist Hip-Hop, was ist wann entstanden, was ist Rock'n'Roll, was ist Grunge, was ist Hardrock. Das macht mir Spaß. Das ist so mein Instrument vielleicht, wenn man so will.
Ja, ist doch super.
Ja, ist auch geil. Also, so, ich meine, das können wir ja auch, aber ich habe auch gemerkt, wenn man ihnen zu viel serviert, dann ist es auch vielleicht schon wieder mal uncool. Aber ich stelle auch mit Freunden fest, meine Tochter ist Otis Redding-Fan zum Beispiel.
Fantastisch.
Das ist total geil. Also, freue mich tierisch. Ich habe ihr nicht die Platte hingelegt und gesagt, hier, das ist der Shit oder so. Hört natürlich auch viele andere Sachen, aber trotzdem hat auch nicht vergessen, dass es da früher ganz, ganz tolle Schätze gab. Ja. Das natürlich. Mein Sohn hat Rammer Lammer Ding Dong in der Schule vorgestellt.
Hast du mir erzählt,
aber auch geil, das geil. Ist total cool. Und wie du sagst, irgendwie den neuen Scheiß, den können die sich besser in der Schule und im Freundeskreis reinziehen und entdecken. Aber wir haben natürlich auch, um zu unserer letzten Rubrik zu kommen, Musiktipps. Immer in jeder Show drin. Boss Hoss gibt es auf die Ohren. Und wir versuchen immer, was rauszusuchen oder was zu empfehlen, was man jetzt nicht jeden Tag im Radio hört, was man nicht so kennt. Also von uns irgendwelche, wie wir denken, erwähnenswerte Künstler oder Bands. Und da fangen wir an diesmal mit Jake LaBosse. Der ist 1968 geboren, ein amerikanischer Bluesmusiker, Songwriter, Schauspieler auch. Und wusste ich vorher auch nicht, habe ich selbst nachgeforscht, Meditationslehrer aus Chicago. Geiler Typ.
Die
also
Amis.
Ich bin ja Fan von seiner Musik und der ist auch mittlerweile oft in Deutschland auf Tour und wird begleitet von unseren Freunden von Smokestack Lightning, eine Band aus Nürnberg. Übrigens auch die Backing-Band von Bela B. Solo-Projekten. Und man kann nur sagen, der hat zum Beispiel in Filmen mitgespielt, man höre und staune, 2008 in Sylvester Stallones Rambo, Vampire Hunter als Bull Run Private war er im Cast und im TV bei True Detective und da spielt er die Country-Legende Conway Twitty. Aber viel, viel wichtiger ist natürlich seine Musik, die er machte. Und die ist sehr, sehr cool, hat eine grandiose Stimme, ist ein unglaublicher Gitarrist. Und als Songtipp würde ich sagen, Hobo on a Passenger Train. You can't put a hobo on a passenger train. Und er hat so recht.
Klingt doch super.
Zweiter Tipp, der J.D. McPherson. Und der ist bekannt dafür, für seinen Retro-Sound, also Rock'n'Roll, Rockabilly, Rhythm and Blues. Aber er ist, das fand ich dabei super interessant, also wenn er singt, er ist weiß, er klingt unglaublich soulig, also man denkt, da singt irgendwie ein Schwarzer, fantastisch und er sagt von sich selbst, seine größten Inspirationen neben diesen 50er Jahren nimmt er von Bands wie Wu-Tang Clan zum Beispiel oder Pixies oder Led Zeppelin. J.D. McPherson und der Songtipp hier, Let the Good Times Roll.
Nice.
Finde ich geil.
There you go.
Ich will von dir noch wissen, deine Top 3 Live-Acts.
Ohne euch oder mit euch?
Du darfst...
Du darfst ruhig höflich sein.
Ja. Wir sind mal in Klammern außen vor.
Also ganz ehrlich, ihr habt vor allem, auch wenn ihr Hits habt, noch ein Löcher, ihr wisst auch, durchs Live habt ihr solcher Spiel. Oder?
Ja.
Wir sind eine
Liveband.
Wenn ihr nicht euch alles rausgibt, raushaut sozusagen und am Ende der Show schweißtriefend und alle am Rand der Erschöpfung und dann noch in die Aftershow reingehen, die Intensität hat es ausgemacht. Und du denkst auch generell, die Live-Qualität an sich.
Oder deine drei Top-Acts,
weil die wird zu immer buchen. Der Mode ist so ein Ding, das habe ich damals einfach gesehen, das erste Mal. Mein Vater meinte auch, das musst du einfach gesehen haben, komm jetzt mal mit. Ist unvergessen. Aber bei mir sind dann auch wirklich sozusagen, es hat so viele geile Konzerte gegeben, wo ich einfach dachte, es ist unfassbar gut live. Und System of a Down live, da gehe ich vollkommen ab und bleib einfach vor der Bühne stehen und singe jeden Song mit. Aber ich muss nicht sagen, dass das jetzt die beste Liveband der Welt ist. Ich glaube, das haben ja viele Leute haben es uns ja vorgemacht im Laufe der letzten Jahrzehnte. Und dann muss ich sagen, Mario meinte mir damals, geh mal zu Billy Joel. Das ist sehr eigen, aber es gibt eigentlich keine bessere klassische Rock'n'Roll-Show. Hat er recht gehabt, hat mich wahnsinnig geprägt und beeindruckt. Und die haben dann Piano Man am Ende der Show gesungen. Also er, am Ende hat das Publikum gesungen. Und ich konnte kein einziges Wort mitsingen, aber ich wollte unbedingt mitsingen, weil ich dachte, das Gefühl möchte ich nächstes Mal auch haben. Nächstes Mal konnte ich es auswendig und war dann Teil des Ganzen. Der Beschmort war auch so ein Entdeckungserlebnis. Und dann war es Rage, ich glaube, 94 bei Rock am Ring. Ich habe dann einen Tag gezeltet, dann habe ich gesagt, kann ich doch wieder ins Hotel? Das war ein bisschen kalt. Gehe ich jetzt weiter weg vom Mikro
lieber? Es ist doch gut, wenn man so wenn man den Vater hat.
Aber
das
war ein Erweckungserlebnis. Es war einfach unfassbar, weil da zum ersten Mal, gerade auch durch den angesprochenen Crossover-Sound, sind halt einfach 90.000 Leute zeitgleich gesprungen in diesem unfassbaren, druckvollen Rhythmus.
Abgefahren.
Und das sind so Dinge, die kriege ich einfach nie wieder aus dem System raus. Und die spiegeln sich oft bei dem, was du dann aktuell siehst. Aber es kommt eigentlich daher.
Das ist auch eine Band, also was die an Energie erzeugen, ist auch krass.
Das ist damals hier auf die Bühne, er war irgendwie... Das war
eine Attitude.
Ich habe damals gerne so Stussy-Klamotten getragen, er war auch, aber eigentlich war ein Rock'n'Roller, dann ist er auch ein Indianer so, oder halb. Es ist auf jeden Fall auch gleich die politische Attitüde, die du erstmal auch mit den Songtexten beschäftigen musst, aber die Musik alleine erdrückt dich schon so. Und dann Morello mit seinen Riffs, wo ich dachte, wo wird das denn produziert? Irgendwann stellst du fest, der erzeugt es wirklich alles mit der Gitarre.
Der macht das,
du hast immer gedacht, also ich war überzeugt,
da kommt
irgendwo steht ein DJ, steht, der erzeugt die Effekte, aber es war alles er. Und das haben die Leute eben auch zu dem Zeitpunkt, es war einfach so neu, so frisch, so noch nie da gewesen. Und es hat mich komplett gekickt. Also ich war danach einfach platt und musste diesen Moment, den suchst du immer auch wieder.
Ja.
Das erste große oder die 3, 4 Erweckungserlebnisse, die du live hast, nach denen sehnst du dich immer wieder.
Und wie sehr hast du dich gefreut, 2020?
Ich hätte dich da gern
2020, Rage Against the Machine Reunion?
Ich habe mich sehr gefreut.
Ja.
Bis dann klar war, sie können es nicht machen und wir müssen warten. Bis 21 hoffentlich. Mhm.
21. Ich staune, dass die wieder am Start sind. Also ich finde es auch mega und hoffe vor allem, dass sie auch was Neues machen, ne? Und nicht nur so eine Best-of-Tour machen. Mhm. Damit wird es wahrscheinlich starten, ist ja auch geil. Aber dass wir Zack de la Rocha noch mal wiedergefunden haben, irgendwo im Indianerreservat. Ich glaube, der war auch mal 2 Jahre abgetaucht.
Ich glaube auch, ja, man wusste nicht genau, wo er ist.
Ja. We don't know where Zack is. Und man wusste auch nicht genau, ob er mental noch da ist oder...
Auf der anderen Seite bewundernswert.
Ja, voll.
Dass jemand sagt, ich ziehe mich da raus, weil die Musik war ja auch wirklich so radikal politisch.
Genau.
Der konnte es anscheinend nicht.
Ich wollte sagen, man kann eindeutig sagen, der Mann war authentisch. Ne? Also das war keine Floskelarbeit.
Das ist so eine gute Zeit für ihn, jetzt zurückzukommen, weil er hat bestimmt noch einiges auszusetzen politisch, gerade in seinem Land, wo er herkommt. Ne?
Weil du musst dann nicht mehr politisch sein. Ich muss auch sagen, Audioslave mit Chris Cornell als neuer Frontmann mit der Band von Rage
und
neuer
fit.
Frontmann Chris war nicht so politisch, aber das erste Album war fantastisch. Also Like a Stone oder andere Dinge höre ich immer noch sehr, sehr gerne. Und er hat es auf seine eigene Art gemacht. Und
voll.
Das hat mich schwer berührt.
Ja, weil die Energie, der Druck ist und so, klar. Und die Stimme war natürlich auch einzigartig.
Ja.
Du bist der Fachmann. Die 3 besten Konzertlocations für dich.
Hier in unserem Land?
Ja, oder wo auch immer.
Egal. Ja gut, Madison Square Garden, auch da wieder Billy Joel oft gesehen, ist einfach geil.
Ja.
Einfach die modernste Arena der Welt, aber einfach geil inmitten der Stadt. Du siehst sie eigentlich gar nicht von außen. Einmal gehst da rein, es ist so, erschlägt dich die Größe. Ich muss sagen, Berlin Olympiastadion, wenn es voll ist, ist schon unfassbar geil.
Ist schon gut, ne?
Wenn es voll ist, ist es geil. Wenn es leer ist oder halb leer ist, ist nicht so schön. Aber wenn es voll ist, ist es Stimmung.
Stadion aber generell. Ich finde, Stadionkonzert muss voll sein.
Christoph Schneider hat mal auch hier von Rammstein, da haben wir auch die Frage gestellt, was ist das geilste Stadion, wo der je gespielt hat? Ich meine, leider Berliner Olympia oder was
das ist.
Leider, es ist
wirklich voll ist,
das geilste Stadion.
Ich muss sagen, auch wenn es jetzt Berlin ist, aber es ist ja auch gerade so schwierig zu sagen, vielleicht mache ich die Liste nochmal, ich reiche nochmal neu ein, im Nachhinein schriftlich, aber die Columbia ist fett.
Ja,
das ist ein geiles Venue.
Voll mit.
Ich meine, da stehen 300.000 Leute, es wirkt so, als würdest du vor 1.000 Leute spielen. Ja. Ganz intim, ganz nah dran.
Jede Band liebt es.
Mit der Ebene oben, der Balkon. Die letzte Show, die ich besucht habe, bevor vor der Pause, volle Show, waren die Strokes in der Kolumbiahalle.
Ach, cool.
Das war fantastisch. Mhm. Hat so einen Spaß gemacht. Wieder gemerkt, wie geil die Halle ist.
Ja.
Und ich mag die Frankfurter Jahrhunderthalle sehr, sehr gerne. Weil die macht einfach Spaß. Das ist wie so ein Mini-Dome mit einer Kuppel.
Mhm. Das stimmt.
Die Radio Bopper werden es kennen. Und wenn die voll ist, und ich entweder stehst du unten oder du sitzt Reihe 1 vorne, Sitzplatz rechts 1 und 2, das ist wie Kino. Das ist ein großen Bühnenausschnitt.
Ja, das ist super. Das ist schon eine tolle Halle.
Einfach Spaß. Das ist auch eine tolle Halle. Aber mir fallen jetzt immer mehr ein, muss ich sagen. Aber so auf dem ersten Impuls, Kolumbiahalle, Olympiastadion, Jahrhunderthalle, sind schon geile Locations.
Geil, dass du Kolumbiahalle
sagst. München hat auch seinen Charme.
Ja.
Zenit?
Ja,
auch also, gut,
ja.
Das stimmt.
Das hat seinen Charme, das geht schon
das
ab.
Und wenn Sound du diese, ist herausfordernd, diese aber.
Wenn du rückenseitig läufst,
ja.
Das Publikum sieht dich fast schon.
Das ist mega, das da stimmt.
Macht ihr so einen Sichtvorhang dran? Oder?
Ja, da ist ein Vorhang.
Aber der ist nicht so hoch, man genau. sieht unsere Cowboyhüte.
Die sehen, wenn du da schwebst. Ja.
Und das ist immer geil und das ist auch immer so ein Kick, den man so kriegt als Band. Das muss so sein, wie wenn du als Mannschaft ins Stadion einläufst genau auf dem Rasen. Ja. Du läufst halt da so rein und die Leute fangen an, irgendeiner spottet dich zuerst und dann reagieren sie alle und dann werden sie immer lauter und du läufst davon und denkst dir, okay, das wird heute geil. Das macht aber schon Bock.
Das will ich ja schon sehen, so, wo er so sagt, man hat so seine Plätze auch.
Ach,
je. Wo man gerne mal schaut, wo man steht, wie sie es anhört, wie es riecht.
Ja. Voll.
Wir haben das alles schon tausendfach erlebt. Aber
wir müssen zurück auf die Bühnen, Leute.
Unbedingt.
André, schön, dass du da warst.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ganz toll
für deine Zeit und für deine Geschichten.
Ja. Wir hoffen alle sehr, dass es für uns alle bald wieder losgeht.
Es ja.
muss. Auf Danke jeden euch. Fall.
In diesem Sinne, ciao-di.
Ciao-di.
Das war Rodeo Radio. Der Bosshorse Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.